Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, Feierstunden im Erzgebirge. Wir haben 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt und wir haben darüber natürlich viel zu sprechen, nicht nur über das Fußballerische, sondern auch was rund um den Fußball im Erzgebirge noch passiert. Und werden das heute wieder tun mit Martin. Hallo Martin.
Hallo vom Bessi-Schwein.
Und Tobias ist auch wieder da aus dem Urlaub. Hallo Tobias.
Hallo vom Ossi aus Leipzig.
Gut ausgeruht. Wie geht's dir, Tobias? Wie war der Urlaub?
Also das war ja tatsächlich seit langer Zeit. Also ich war ja schon vor 2 Jahren bin ich zum letzten Mal wirklich weg gewesen. Und ich war ja an der türkischen Ägäis, war ja dort hier, um zu tauchen. Und Punkte habe ich leider nicht gefunden. Ich glaube, wäre ich noch tiefer getaucht, hätte ich vielleicht mal Punkte für Dynamo gefunden. Aber es war wirklich ein ganz tolles Hotel. Das war genau an so einer Klippe gelegen. Es war ganz, ganz viel grün. Man hat sich gefühlt wie in einem exotischen Urwald. Es wurde reichlich Alkohol serviert, der aber primär tatsächlich von den Briten und von den Schotten genutzt wurde. Also vom Frühstück ging es dann direkt zur Bar. Und dann wurden dort die Mai Tais und die Long Island Iced Tea bestellt mit extra viel Wodka oder extra, keine Ahnung, was da alles drin ist. Ich war stattdessen lieber tauchen. Es war ein ganz herrliches Erlebnis, wieder tauchen zu gehen, wieder so Austern zu sehen, wieder Seeigel zu sehen, wieder Flundern zu sehen, Moränen zu sehen und auch ganz viele Seesterne zu sehen. Und das war ein ganz tolles Erlebnis und diese Woche, die war wirklich wie so ein Reset-Knopf und war ich ja vor dem Urlaub echt mega genervt von allem und von Menschen ganz, ganz besonders, kann ich jetzt die Dinge auch jetzt auch wieder so ein bisschen lockerer und entspannter sehen. Also insofern bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Urlaub. Kann ich nicht klagen.
Ja, die letzte Folge haben wir ja zu zweit aufgenommen, Martin und ich, ohne dich. Die kleine Reminiszenz an dich hast du mitbekommen im Album, im Titel der Folge.
Ja, natürlich habe ich mich wirklich sehr gefreut und ich habe mich auch sehr daran gefreut, dass ihr das ja auch an mich gedacht habt.
Seit wann bist du denn wieder da eigentlich? Was hast du mitbekommen von den letzten Spielen?
Also vom letzten Spiel ich war bei Heidenheim, also das letzte, was ich gesehen habe, war ja Ingolstadt, dann bin ich ja die Woche in die Türkei geflogen und dann bin ich ja sozusagen an dem Samstag um 4 losgeflogen, war um 6 da und habe leider das Hannover-Spiel verschlafen, was leider sehr blöd war. Ich habe aber mitbekommen, dass sie da ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben und habe dann erst ab Heidenheim wieder alles so direkt mitbekommen.
Okay, aber wer jetzt meint, die Auer niederlagenfreie Serie liegt daran, dass Tobias im Urlaub war, dem ist nicht so. Du warst beim Ingolstadt-Spiel mit dabei, du warst beim Heidenheim-Spiel mit dabei. Also eigentlich genau. Nur das 96-Spiel verpasst dann.
Genau, das war. Genau, und das ist ja auch nur 1-1 ausgegangen. Denkt mal drüber nach.
Das stimmt. Über 2 verlorene Punkte können wir gleich noch drüber sprechen. Denn es war doch ein, finde ich, rundum gelungener Ausflug, Martin, oder? Wir waren zu zweit in Hannover, beziehungsweise also wir waren beide im Stadion noch mit anderen Leuten zusammen. Ich hatte es ja bei der letzten Folge auch schon gesagt, dass wir hier mit einem 96-Fan hier aus Hamburg losgefahren sind und dann unten auch noch ein paar Leute getroffen haben. Ein gutes Spiel gesehen haben, wenn man gesehen in Anführungsstrichen setzen müsste, weil tatsächlich, Martin, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich finde, wir haben, das muss man jetzt mal zugeben, oder ich habe auf jeden Fall zu viel Bier getrunken vorm Spiel, muss ich ehrlicherweise mal sagen, weil ich dann echt von der ersten Halbzeit irgendwie, ich habe mich echt angestreckt, was mitzubekommen und dann aber irgendwie wenig mitbekommen. Aber das Tor natürlich noch mit groß gefeiert und dann auch in der zweiten Halbzeit mitgefiebert. Ich glaube, so diese Happy Hour, die Hannover ausgerufen hat, Happy Hour, die bekam mir nicht so ganz gut, aber im Nachhinein ein schöner Ausflug, oder Martin, wie würdest du es beschreiben?
Also es ist natürlich phänomenal, wenn man hier in einen Zug einsteigt und direkt bis zum End, also direkt ohne Umsteigen bis nach Hannover fahren kann. Das ist natürlich schon mal echt eine coole Auswärtsfahrt so. Und Hannover auch eine wirklich überraschend schöne Stadt, hast du recht. Das Wetter war zwar nicht so schön, gerade auf dem Rückweg, aber ich fand es doch ein super Ausflug insgesamt. Und die Happy Hour, die war natürlich überragend. Ne? Also ich habe, glaube ich, selten in einer Stunde vor Anpfiff schon 3 Bier getrunken. Aber bei dem Preis musste man ja einfach auch zuschlagen. Und es waren ja auch sogar Dresdner, die uns zugeprostet haben hinterm hinterm Tor und mit dem wir uns da auch unterhalten haben und die dann auch einmal auch für Ostdeutschland waren und dann immer so Ostdeutschland angestimmt haben. Das war schon echt ulkig, dass man solche Dresdner dann auch anzieht mit günstigem Bier.
Ja, aber genau, regelmäßig brauche ich die Happy Hour dann doch jetzt nicht. Dann. Deswegen, aber es war auch für mich jetzt auch, ja, erste Auswärtsfahrt, glaube ich, jetzt nach Corona dann auch. Deswegen, also wenn man jetzt hier mal Hamburg, St. Pauli und so außen vor lässt, das war dann schon, ja, die erste Auswärtsfahrt. Aber da muss ich mich erstmal wieder einpendeln. Ja, fußballerisch, glaube ich, wenn man vorher gesagt hätte, ein Punkt aus Hannover, wären wir alle damit zufrieden. Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, zwei verlorene Punkte, gerade mit dem der zweiten Halbzeit, die ich super stark fand. Also ich glaube, die erste Halbzeit, dass wir da den Ausgleich kurz vor der Halbzeit schießen, war dann glücklich. Da haben wir kein gutes Spiel gemacht, aber gerade so die zweite Halbzeit ist komplett an uns gegangen. Das haben auch die Hannoveraner um uns herum bestätigt und gesagt. Und dann halt gerade, weil man auch aus diesem positiven Spiel heraus dann auch gute Chancen kreiert hat, gerade mit Strauß dann noch mit der letzten Chance, wo er irgendwie frei vom Tor steht, der Torwart ist irgendwie, liegt schon irgendwo in einer anderen Ecke und der haut ihn halt daneben. Das ist halt schon ärgerlich, da nur mit einem Punkt rauszugehen. Auf der anderen Seite, man muss sich ja wundern, wie wir hier vor 3, 4, 6 Wochen gesprochen haben, dass wir uns jetzt ärgern, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Aber so ist es nun mal, wir brauchen Punkte. Deswegen, ja, ich ärgere mich über 2 verlorene Punkte. Oder Martin?
Ja, du hast natürlich recht. Also Aue war gerade zweite Halbzeit schon deutlich besser. Ich würde auch sagen, da ist ein Punkt eigentlich zu wenig. Natürlich kommt es auch daran, dass das nötige Selbstvertrauen vielleicht fehlt, auch nochmal auswärts dann die Punkte einzufahren. Aber also klar, vorm Spiel hätte jeder gesagt, einen Punkt bei Hannover mitzunehmen ist gut. Natürlich, wenn man sich jetzt die aktuelle Tabellensituation anguckt, mit einem Auswärtssieg hätte man die nochmal ganz schön reingeholt, noch viel mehr reingeholt. Die sind jetzt ja gerade auch auf dem absteigenden Ast. Und ja, also ich glaube, ist auch der Rückstand war einfach zu früh. Ja, also man ist halt relativ lange dann einem 0-1 hinterhergerannt. Und eigentlich kann man dann aber auch sagen, hast ja noch 86 Minuten und 2 Tore zu schießen. So wäre es dann ja auch fast passiert, aber man muss ja auch sagen, wenn Hannover halt 2-3-0 in Führung geht, mit ein bisschen Glück vielleicht, dann verlierst du das Spiel ja doch deutlich. Also ist dann vielleicht doch erstmal gut, was mitzunehmen überhaupt.
Ich glaube auch gerade fürs Selbstbewusstsein ist es natürlich dann wichtig, nicht irgendwie noch unglücklich zu verlieren, ja. Und dann eben auch zu merken, man kann mithalten und auch nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts bei einem dann doch namhaften Gegner, der zwar auch eine schlechte Runde spielt, aber bei einem namhaften Gegner auch mitzuspielen und auch wirklich eine Halbzeit zu dominieren und kurz vorm Siegtreffer zu stehen, das, glaube ich, macht auch nochmal viel mit den Spielern und gibt nochmal Wind und Unterstützung dann für das nächste Heimspiel, was man jetzt ja auch gesehen hat. Genau. Tobias, du hast nur wahrscheinlich so die Zusammenfassung gesehen. Genau, was ist dich vom Hannover-Spiel hängen geblieben?
Also es ist viel hängen geblieben. Also erstens, dass unsere Jungs sich halt auch, die wir jetzt geholt haben vor der Saison, sich immer mehr auch an die Härte der zweiten Liga gewöhnt haben und dass da jetzt auch prima eine Einheit steht. Weil wir wissen da zum Beispiel, ich weiß ja auch, Gerrit Kühn, ich weiß nicht, ob ich euch da noch erinnern könnt, hat euch ja auch an den Außenpfosten geschossen. Dann hat der Strauß 4 Meter vom Tor daneben geschossen und unsere Abwehr war ja nicht ganz so berauscht. Natürlich hatten wir halt mit Sören Gonter, der da anscheinend 6-mal den Ball geklärt hat, auch wieder ein gutes Spiel. Ein Anthony Barilla, der sicherlich nicht den besten Tag gehabt hat. Aber ich glaube, offensiv sind wir vor allen Dingen viel, viel stärker geworden. Hier sehe ich zum Beispiel, und das wird auch noch beim Spiel nach eine Rolle spielen, dass zum Beispiel Nicolas Gerrit Kühn zum Beispiel halt 5 Schlüsselpässe gespielt hat oder Oma Jaric 3. Das bedeutet, es entsteht auch eine gewisse, auch gewisser Zug nach vorne, der da anscheinend auch entstanden ist. Und auch zum Beispiel, dass zum Beispiel bei Aue an Antonio Joncic die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Fakt. Also hat nämlich von 7 Duellen auf dem Boden halt immerhin 5 gewonnen. Also oder hat sogar 3 Luftduelle gewonnen, obwohl er nicht viel größer ist als ich. Na, also alles in allem kann man sagen, ja, wir hätten das Ding, wenn man sich das Momentum anguckt, auch gewinnen können. Aber ich meine, 1-1 ist auch immer noch total in Ordnung. Und man sieht vor allen Dingen auch, es stecken diese Saison enorm, also mehr als 3 Mannschaften im Abstiegskampf, was ja für Aue tatsächlich die große Chance auch ist. Ja.
Das glaube ich auch. Also da haben wir auch wieder Hannover unten drin festgehalten, ja, auch durch den Punkt, dass die eben keine 3 Punkte geholt haben. Du hast
Genau.
gerade noch einen Spieler genannt, den ich auch gleich nochmal hervorheben will, der mir nämlich in den letzten Spielen sehr, sehr gut gefällt, weil wir auch oft auf ihm rumhacken, aber gerade in den letzten Spielen ist Sören Gonter für mich auch einer, der wirklich so ein Schlüsselspieler ist und so ein Unterschiedsspieler tatsächlich, der klar hinten drin auch ab und zu mal irgendwie noch einen Bock hat, aber auch gerade wenn man sich anguckt, wie viele Gegentore wir bekommen haben, nämlich in den letzten 3 Spielen nur ein Gegentor. Gut, du hast jetzt nur gegen Ingolstadt gespielt, aber trotzdem musste da die Bude hinten erstmal zu 0 dicht halten. Und jetzt in Hannover nur ein Gegentor zu bekommen, gegen Heidenheim kein Gegentor zu bekommen und jetzt gegen Heidenheim auch noch das 2 zu 0, glaube ich, was er vorbereitet hat, nämlich durch ein super Pressing so ungefähr auf der Höhe der Mittellinie, wo Sören Gonter da reingegangen ist und wirklich den Ball erobert und dafür für uns dann irgendwie Joncic da irgendwie zum 2 zu 0 schickt. Das ist echt schon klasse und zeigt mal wieder, so eine gewisse Erfahrung brauchst du halt, glaube ich, auch in der Mannschaft und die bringt gerade Sören Gonter hier phänomenal mit Leistung hinein. Und irgendwie können wir uns doch auch bestätigt fühlen, Jungs, dass wir auch immer gesagt haben, diese Mannschaft, die wächst halt auch erst zusammen, wenn man sich halt vorstellt, in der Sommerpause neu zusammengekauft, neuen Trainer, neues Spielsystem. Mit dem neuen Trainer hat es nicht geklappt, war einfach das Zusammenspiel, die Laufwege einfach, ja, auseinandergesetzt, das zusammene Spiel so nicht funktioniert hat, dass wir gesagt haben, das dauert halt seine Zeit, was auch ganz, ganz logisch ist. Und dann, gut, nach einem Trainerwechsel sich das jetzt auch wieder vermehrt einspielt und man wirklich merkt, dieses Team wächst zusammen und man sieht halt auch an den Wechseln, die Hänsel von Spieltag zu Spieltag vornimmt, nämlich relativ wenig. In Klammern, nur wenn jemand durch Rot irgendwie nicht mitspielen kann, dass wir da echt schon jetzt so eine Formation gefunden haben aus sehr jungen, sehr willigen und sehr motivierten Spielern, jetzt auch gepackt mit Selbstbewusstsein, plus die alten Haudegen, die schon Zweitliga-Erfahrung haben, ist das echt ein gutes Team und ich wage es nicht zu sagen, aber ich hatte es bei den letzten Malen immer nicht gesagt, aber jetzt sage ich, wir sind tatsächlich zweitligareif. Ich sehe tatsächlich eine Zweitligareife in dieser Mannschaft und freue mich da aktuell super drüber. Seht ihr das anders?
Ich sehe das ähnlich. Ich habe dazu auch noch eine andere Anekdote. Und zwar habe ich hier auf meiner App, wo ich immer sehen kann, bei welchen Spielen ich war, letztens eine Erinnerung bekommen, dass vor 6 Jahren dieses CFC-Spiel war, wo Aue auswärts beim CFC gewonnen hat. Und das war jetzt pünktlich zum Spiel am Sonntag. Und das zeigt ja auch, dass jetzt gerade so November auch so eine Zeit ist, wo es ganz entscheidend ist, wie deine Form ist für den weiteren Saisonverlauf. Weil wenn du jetzt den Anschluss verlieren würdest, dann wirst du immer irgendwie was, irgendwas, irgendwem was hinterher, irgendwelchen Punkten, die du nicht geholt hast, hinterherlaufen. Und jetzt ist man ja auch noch in einer guten Zeit, um Umbruch, den Umschwung zu schaffen. Und ich glaube, der Trend ist ja ganz klar jetzt auf unserer Seite, im Gegensatz zu anderen Vereinen, wo das halt überhaupt nicht anfängt zu laufen. Also man schaut sich nur mal Ingolstadt an. Da habe ich wenig Fantasie, wie die überhaupt an der Relegation irgendwie dranbleiben wollen. Also da wird ja auch nichts bringen, den halben Kader im Winter auszutauschen. Und man hat jetzt eben noch mit den ausstehenden 3, 4 Spielen in der Hinrunde auch die Chance, bis Weihnachten vielleicht noch auch Richtung 20 Punkte zu kommen. Und das wäre ja schon auch viel, viel mehr, als wir gedacht hätten.
Ja,
So noch
da
vor
kommen auch
ein
noch
anderthalb Monaten.
da kommen ja auch noch ein paar schlagbare Gegner auf jeden Fall jetzt auch erstmal zu uns ins Erzgebirge und du sagst ja, jetzt kommt auch unsere Winterzeit auch erst, ne? So dieses ganze Gebirge, dunkel, kalt, irgendwann Schnee, das hat uns schon immer gelegen und das wird uns auch dieses Jahr ein paar Punkte bringen. Also wir sind top motiviert.
Letztlich gesehen muss man auch sagen, das hätte ich ja jetzt beim Heidenheim-Spiel gemacht, weil da ja natürlich sich auch die Stärken sich gut gezeigt haben. Also zum Beispiel Sofiane im SOGM, der einfach so eine gewisse, ja, der auch so eine gewisse Zweikampfstärke einfach auch mitbringt. Also der auch eine gewisse Zweikampfhärte mitbringt. Ein Sam Schreck, der natürlich, wie soll ich das sagen, der, wo ich dachte, oh Gott, was will denn der auf dem defensiven Mittelfeld? Der ist da wirklich gut. Also das muss man wirklich sagen. Der hat dann hat er super, super Zweikampfwerte und ist vor allen Dingen auch in der Lage, das ja auch mal spielerisch zu lösen und nicht nur irgendwie rauszuhauen. Nun Omar Sijaric und einen Gerrit Kühn, die natürlich mit einer enorm hohen Grund Schnelligkeit sozusagen auch da auch im Wesentlichen glänzen können. Also gerade nicht nur Kunstschnelligkeit, sondern auch einen, ja auch mit einem Antritt, sag ich jetzt mal. Also so, insofern, das ist schon richtig gut, aber wir müssen natürlich immer auch bedenken, wir pfeifen natürlich kadertechnisch gerade so auch so ein bisschen auch auf dem letzten Loch. Aber grundlegend muss man sagen, ist das, was sich der ehemalige Trainer gedacht hat, was sich Schibelewski gedacht hat, das geht jetzt eben auch, weil man sich nämlich auch in der Verteidigungsstrategie sich einfach enorm gewandelt hat, indem man jetzt nämlich einfach erstens früh presst. Das ist Punkt 1, dass man zum, habe auch mal Heidenheim-Spiel gut gesehen, dass man auch zu zweit oder zu dritt presst, auch auf das Pressing-Opfer drauf geht. Und vor allen Dingen, dass es auch ein kollektives Verteidigen stattfindet. Also, dass zum Beispiel ein Gerrit Kühn gut mit nach hinten arbeitet, dass ein Jonjic mit nach hinten arbeitet, dass auch ein Ziyarisch mit nach hinten arbeitet. Deswegen sind wir auch so enorm, enorm kompakt. Na, weil letztlich gesehen haben wir ja, unter Schibelewski, ja, gerade da erinnere ich mich auch noch an das Kiel-Spiel, ja ganz häufig wilde Maus in der Verteidigung gespielt. Wir wollten da verteidigen wie Barcelona, die aber Weltklasse defensive Mittelfeldspieler haben, die wir ja aber nun mal nicht haben. Und insofern spielt jetzt Aue mehr ein System, was sie können.
Ja, und das höchst erfolgreich. Ja. Und pfeifen aus dem letzten Loch, das ist ja ein guter Punkt, dann zum nächsten Thema zu kommen. Wir sind ja leider geprägt von einigen Verletzungen, aber auch von roten Karten. Und da gab es in den letzten 2 Wochen seit unserer letzten Folge das Urteil für Clemens Fandrich für seine Aktion im Spiel gegen Ingolstadt. Jeder weiß, was da passiert ist. Und er wurde für 7 Monate gesperrt. Das Gericht hat es als Tätlichkeit bewertet und nicht als Unsportlichkeit. Das ist sozusagen so eine Definitionssache, wo dann die Dauer der Sperre dann auch festgemacht wird. Und ja, wir müssen jetzt damit leben. Vorerst, es wird ja in Berufung gegangen, aber vorerst müssen wir damit leben, dass Pfanne kein Spiel mehr in dieser Saison macht. Ich bezeichne es als Skandalurteil tatsächlich. Können wir gleich nochmal darüber diskutieren. Wie seht ihr das, Martin?
Also ich finde das Urteil auch nicht nachvollziehbar, aber ich glaube nicht, dass uns sehr, sehr, es ist uns sehr, sehr weiterbringt, uns da so ja heißblütig drüber zu echauffieren, weil es gibt jetzt noch Revision oder wie auch immer, vielleicht gibt es die auch nicht. Und dann muss ich ja mit der Situation auch irgendwo leben können, egal ob ich es jetzt nachvollziehbar finde oder nicht. Und deshalb finde ich auch diese ganze Inszenierung darum halt fragwürdig, weil was bringt es mir denn, mich da so stark drüber aufzuregen? Also es ist ja völlig in Ordnung, dass wir eine Sachauseinandersetzung machen, warum das ein falsches Urteil ist. Aber die Echauffierung, ich glaube nicht, dass die uns weiterbringt und auch, also dass wir uns damit auch irgendwie darstellen, wie wir uns darstellen wollen.
Ich glaube aber, du kannst die beiden Sachen nicht voneinander trennen. Ja? Also du musst dich als Verein und auch im Zweifel auch als Fan natürlich auch sachlich mit der Bewertung dieses Urteils befassen und kommst dann natürlich schon zu ein paar Fragestellungen. Ja? Also wenn unser Justiziar, der ja mit dabei war und Pfanne auch vertreten hat, sagt, dass der Linienrichter Roman Potemkin in der Verhandlung selbst auch sagt, dass es nicht ausschließen kann, dass es kein, dass das, dass, dass dieser Impuls, den er verspürt hat, nicht durch Spucken kam, sondern nur durchs normale Reden. Und auch er bestätigt hat vor Gericht, dass es eben keine Spuckaktion gab, sondern das war ein kontinuierliches Sprechen von Fandrich ihm gegenüber. Also dass es dann im Grunde nach auch kein Spucken im engeren Sinne so gegeben hätte können. Finde ich schon an ein Urteil, wenn das auch so von beiden Seiten auch, also nicht unsere Seite das so nur so dargestellt hat, sondern auch die Gegenseite es so dargestellt hat, dass dann ein Richter entsprechend so ein Urteil abgeben kann, wo ein Spieler mehr oder minder ein Dreiviertel, die Dreiviertel Saison klaut und uns als Mannschaft auch einen wichtigen Spieler klaut. Beziehungsweise Wichtigkeit von Fandrich kann man dann später nochmal drüber diskutieren, gerade wenn wir jetzt über Meseguem und Schreck gesprochen haben, die, glaube ich, die Rolle sehr, sehr gut spielen. Und wenn man dann nochmal vergleichbare Situationen sich anschaut, wie da das Sportgericht geurteilt hat, glaube ich, kommt man nicht drum rum, auch irgendwo emotional zu reagieren und sich zu echauffieren und das als Skandalurteil zu bezeichnen. Weil das ist es für mich, weil das nicht nachvollziehbar ist, dass auf Grundlage der Darstellung vor Gericht ein Richter so ein Urteil besprechen kann.
Also es wird ja gesagt, wenn ich jetzt die Mitteilung vom DFB lese, also Fahndrich bestreitet, dass er ihn ins rechte Auge gespuckt hat. Aber der Bewegungsablauf in besagter Szene unterstützt die Darstellung des Schiedsrichterassistenten, so das Gericht, ja. Dann ist im Prinzip, was man in der Juristerei so Aussage gegen Aussage sagt, ja. Okay, es gibt keine eindeutigen Beweise. Aber dazu wird noch weiter ausgeführt, die Tätigkeit gegen Schiedsrichter oder deren Assistenten sieht einen Strafrahmen von 6 Monaten bis zu 2 Jahren fort. Bei der Bemessung der Sperre hat das Gericht zugunsten des Spielers Fahndrich sein untadeliges Verhalten in 12 Jahren Profifußball berücksichtigt. Ja. Andererseits ist ein Spucken in das Gesicht des Schiedsrichterassistenten ein so schwerwiegender Vorgang, dass auch eine höhere Strafe denkbar gewesen wäre.
Ja, wenn es das Spucken gegeben hätte.
Ja, wir wissen es halt nicht, aber ja.
Das Ding ja, ist halt, aber keiner weiß es, Tobias.
Das Ding ist halt, ich habe mir das mal von jemandem erklären lassen, der Schiedsrichter in der zweiten Schweizer Liga ist, und der hat mir dieses Urteil wie folgt erklärt. Er meinte halt, letztlich gesehen, du glaubst einem Schiedsrichterassistenten immer. Du glaubst dem Schiedsrichter immer, egal was er dir sagt und egal, ob es dafür auch Fernsehbilder gibt oder nicht, weil es nämlich im Wesentlichen darum geht, wenn du als Gericht sozusagen die Glaubwürdigkeit deines eigenen Schiedsrichters untergräbst, sozusagen du die Glaubwürdigkeit aller Schiedsrichter im Wesentlichen untergräbst. Das Ding ist halt, dadurch hat sich ja, das bedeutet, dass er gesagt wird, dass er damals angespuckt wurde, wenn der DFB jetzt sagt, der wurde aber eigentlich gar nicht angespuckt und der hat sich das ausgedacht, der hat das übertrieben. Ich glaube, der DFB ist da auch so ein bisschen so auch noch in einer Mäusefalle gefangen, denn egal, was sie tun, sie können eigentlich gar keine gute Entscheidung fällen. Einerseits, wenn du pro Fahndrich entscheidest, schwächst du natürlich die Position der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen und hast natürlich auch ein ganz, ganz schlechtes Vorbild auch für die unteren Ligen. Und wenn du aber für den Schiedsrichter entscheidest, hast du natürlich auch die Leute, die sagen, naja, es steht ja Aussage gegen Aussage, die ja aber in der Sportgerichtsbarkeit, naja, also es ist halt eben keine weltliche Gerichtsbarkeit, also es ist ja jetzt kein...
Genau, kann man aber auch generell kritisieren. Also es ist halt einfach so, dass die Sportgerichtsbarkeit, also verbandsrechtliche Institution ist.
Genau, es ist praktisch kein ordentliches Gericht und so wurde mir das halt im Wesentlichen erklärt. Also selbst wenn es keine Bilder gibt, wenn der Schiedsrichterassistent sagt, er wurde angespuckt oder er wurde nur teilweise angespuckt, dann ist das auch sozusagen das Gesetz. Also dann, ja.
Ja, aber das ist ja die gleiche Diskussion wie mit Polizisten, ja, wo es ja dann eben auch solche Machenschaften eben gibt, dass man dann eben immer den Polizisten glaubt als dem Gegenüber. Also und aber so möchte ich gern nicht eine Gerichtsbarkeit verstehen, ja, dass man auf sowas zurückgreifen kann. Dann braucht man keine Beweisaufnahme, dann braucht man kein Gericht, dann kann sich der Stärkere immer gegen den Schwächeren durchsetzen und so ist nicht jetzt mein Rechtsverständnis. Ich habe noch mal rausgesucht, weil könnt ihr euch an Fälle erinnern, wo jemand mal monatelang gesperrt wurde? Und in eurer Fußballsozialisation, in eurer Geschichte, könnt ihr euch an eine längere Sperre mal erinnern?
Ich glaube, jetzt kommt es mit dem Thüram-Beispiel oder der hat ja auch für irgendwas Spucken-related eine Strafe bekommen. Wie viel waren es? 8 Spiele oder so?
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Doping, Kokain, sowas. Dass genau, sowas gibt monatelang Sperre auf jeden Fall.
Ja, es gibt noch ein paar bekannte Beispiele. Wenn ich sie euch nenne, dann fallen euch die Bilder auch gleich ein. Aber ihr könnt mal tippen, kleines Spiel, bitte.
Adrian Mutu, der wurde da auch mal monatelang gesperrt.
Für was?
Ich glaube, für Doping oder für Koksen oder irgendwie sowas.
Ja. Ich hab mal so
Norbert Meyer.
Im Rahmen dieser genau Unsportlichkeit, Tätigkeit-Geschichte, fangen wir mal damit an, kleines Spiel. Norbert Meyer gegen Albert Streit, müsste so 10, 15 Jahre ungefähr her sein. Kopfstoß und schauspielerisches Talent von Norbert Meyer. Ich glaube, die Bilder sind auch bekannt. Wie lange wurde Norbert Meyer gesperrt für diese Aktion?
Ich hab's gerade.
Die von allen Kameras eingefangen wurde und wo es auch, glaube ich, relativ klar ist, was passiert ist.
Ich hab's gerade gegoogelt. Ich nehme mich deshalb nicht teil und sage, er hat doch gesagt, ich habe ein Pfeilchen davon getragen.
Ja.
Also
es waren 3 Monate. Also
ja, aber ich kann sagen, 3 Monate. Du hast mir die Antwort weggenommen.
Genau. Ja, Entschuldigung, aber es wird jetzt nicht mehr gegoogelt. Vor noch gar nicht zu langer Zeit, Frankfurt in Freiburg, da David Abraham rennt zur Auslinie und schubst Christian Streich um. Wie lange wurde David Abraham gesperrt?
Keine Ahnung, 4 Monate.
Wir sagen 12 Spiele.
7 Wochen. Hm. So, Axel Kruse, gut, wir gehen jetzt zurück in den 90ern. Axel Kruse, zu seiner Zeit Hertha BSC-Stürmer, versucht einen Elfmeter zu schinden, kriegt ihn nicht, rennt zum Schiri und schubst ihn um. Wie lange wird er gesperrt?
8 Monate. Nein, du hast es ist natürlich unter 6.
Tobias? Ich würde vielleicht sagen 5.
10 Wochen, ja, 2,5 Monate. So, und dann das krasseste Beispiel jetzt, da könnt ihr euch wahrscheinlich auch noch erinnern, Relegationsspiel Hertha gegen Düsseldorf. Ich glaube, es war in Düsseldorf, wo dann Hertha abgestiegen ist. Nach dem Spiel rennt der Spieler Levan Kubiaschwili von Berlin dem Schiri hinterher in den Katakomben und haut ihn mit der Faust auf den Kopf, dass er umfällt und ein Hämatom am Hinterkopf hinterlässt. Wie lang sperrt der DFB Levan Kubiaschwili?
12 Monate.
Ich sage 6.
2 Wochen länger als Clemens Fandrich, nämlich 7,5 Monate. 7,5 Monate für einen Kopfstoß mit Hämatom und aufgefangen von diversen TV-Kameras versus ein nicht vorhandenes Spucken, was keiner nachvollziehen kann und keiner beweisen kann. Was der Linienrichter auch noch vor Gericht sagt, ja, er kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen, wo es herkam, gibt genauso 7 Monate.
Das aber
möchte ich gerne mal so dastehen.
Aber das Minimalstrafmaß ist halt 6 Monate.
Wenn es eine Tätlichkeit ist, wenn es ein Spucken gewesen wäre, dann wäre es eine Tätlichkeit, dann kann ich damit leben. Es war aber kein Spucken. So,
okay.
Kommen wir doch zum nächsten Thema.
Nee, wir haben Helge dazu noch nicht gehört.
Das hat Helge dazu gesagt.
Ja, sie wissen nicht, was sie tun, zwei gekreuzte Hämmer.
Und
dann eine weitere Diskussion, unabhängig von diesen Dingen, sehen sie zu, dass die Jungs in der zweiten Liga bleiben. Das sage ich auch, wenn ich FCM-Anhänger bin. Und dann steht nochmal schön drunter, mache ich. Und nochmal zwei gekreuzte Hämmer.
Sagt Helge. Ja. Helge ist ganz volksnah.
Ich hätte es auch fast für den Helge der Woche nominiert, aber da haben wir noch Schöneres.
Da genau, dieses, aber was ich
diese Woche dann genug was, Material.
Aber was mir da halt in diesem Topos immer auffällt, dass man da mal wieder versucht, dieses Ost-West-Ding da aufzumachen. Das ist mir noch bei anderen Dingen aufgefallen. Ich glaube, dass man circa 30 Jahre nach der Wende auch langsam mal so diese alten Vorbehalte auch mal im Schrank lassen kann.
Und da sind wir mitten beim Heidenheim-Spiel und gucken uns doch mal an. Ihr wart in Aue beim Heidenheim-Spiel, letzte Woche Sonntag war es, glaube ich, und habt den klammerösen Sieg von Aue gegen Heidenheim auch hautnah miterlebt. Ich hau mal einen raus. Ich fand's, man hätte es auch als glücklichen Sieg bezeichnen können. Wie seht ihr das?
Also ich sehe es anders. Also letztlich gesehen hatte ja, also es gab ja, glaube Heidenheim hatte dann in der zweiten Halbzeit überhaupt gar keine Chance mehr. Habe ich zumindest keine erzählt. Klar, sie hatten natürlich in der gleich in der sechsten Minute durch diesen dieses eine Ding, was da glaube ich daneben ging. Und dann wurde sozusagen in der 38. Minute hat er dann Martin Mendel so eine übelste Monsterparade, was er nur mit einer Hand noch irgendwie abfischt. Aber ich glaube, das größte Momentum, das ist eigentlich immer auf Auer-Seite gewesen. Also letztlich gesehen, also na klar, man kann natürlich sagen, rein von der Gefälligkeit, zum Beispiel vom Passspiel oder von sowas oder vom Ballbesitz, da war Heidenheim natürlich besser, aber natürlich nicht in den, zum Beispiel nicht in solchen Aspekten wie den Zweikampfwerten oder nicht in den Aspekten der richtig hochkarätischen Chancen oder sowas. Also ich kann sagen, am Ende fand ich das schon einen souveränen Sieg von Aue.
Ich sehe das auch so und darauf lässt auch die Reaktion von Frank Schmidt schließen. Also ich sag mal, guck dir mal das Interview beim MDR an und guck dir mal die Pressekonferenz an, der ist so stinkig, also so stinkig habe ich ihn schon länger irgendwie nicht wahrgenommen. Eigentlich ist er ja so eher der sympathische Typ, auch ein bodenständiger Arbeiter und ich glaube auch die Heidenheimer Fans, die 50-100, die da mitgereist waren, die hatten auch ganz schön Frust nach dem Spiel und ich fand das keinen glücklichen Sieg. Also das war ein verdienter Sieg und zweite Halbzeit hatte am Heidenheim einfach am Ende keine Chance nochmal ranzukommen. Und das war einfach in anderen Spielen anders, wo man nochmal sagen kann, das war brenzlig. Oder wenn ich im Zusammenschnitt dann so eine Halbchance als letzte Chance sehe, dann sagt das auch viel über das Spiel aus.
Mhm. Habt ihr vieles richtige gesagt. Worauf ich halt hinaus will, ist mal wieder diese typische Fußballkonstellation, die Aktionen im Spiel sind Einzelaktionen und haben im Zweifel auch manchmal viel mit Glück und Unglück zu tun. Worauf ich halt hinaus will, sind die Chancen am Anfang von Heidenheim, die sie auch gerade in den ersten 10, 15 Minuten hatten. Da waren sie, fand ich, sehr, sehr stark.
Auf jeden Fall.
Da haben wir sehr gut verteidigt. Also ich kann mich an ein Ding noch erinnern, wo irgendwie auch eine super Abwehraktion von, glaube ich, im Verbund Nazarov und Jončić da gerade noch so reingrätschen. Sonst wäre das nach irgendwie, keine Ahnung, 7 Minuten das 1-0 gewesen für Heidenheim. Und dann, ich glaube, da haben wir 1-0 geführt, dieses nicht gegebene Tor von Heidenheim, wo man echt auch sagen muss, der Fußballgott wohnt wieder im Erzgebirge, nachdem er monatelang nicht aufgetaucht ist bei uns. Das fand ich auch schon Glück, denn wenn man sich so die Fernsehbilder anguckt, muss man schon sagen, viel war da nicht und Gott sei Dank hat der Schiri es so gesehen, weil ich glaube, wenn er es nicht gesehen hätte, hätte auch der VAR in Köln nicht eingegriffen und hätte gesagt, das war jetzt hier aber ein Foul, weil das war, finde ich, jetzt nicht kein deutliches Foul, mal immer sehr, sehr positiv ausgedrückt. Ich fand, das waren schon so 2, 3 Aktionen, gerade in der ersten Halbzeit.
Und die Chance,
wo wir das Glück hatten.
Und, ja. die Chance, wo Mennel die Faust noch hochkriegt. Ich weiß gar nicht, wann genau das war.
In der 38. Minute war das.
Ja, aber natürlich, es ist halt, genau. Es hängt halt dann sehr stark mit dem Spielverlauf zusammen. Und ich glaube auch, du hast völlig recht, wenn Aue dann das 1-1 direkt kriegt, dann läuft das Spiel anders. Ja. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das ist ja,
ein Podcast.
Es ist ja, es ist doch klar, dass dann so ein Spielverlauf anders ist. Weil, klar, dann können wieder alte Automatismen sich einstellen, dann lässt man sich vielleicht mal hängen und dann.
Ja, ja.
Aber auf anderen Seite, ne, in Hannover ist es auch nicht passiert. Da konnte man ja auch denken, so 4. Minute, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, ist auch nicht passiert.
Ja.
Genau,
wobei. Da dann rausgeholt. Ja.
Genau, mir sind noch ein paar Dinge aufgefallen. Ich glaube, das ist seit Jahren die jüngste Mannschaftsstellung gewesen, nämlich mit einem schnuckligen Alter von 25,6. Wir hatten in der letzten Saison hatten wir ja so ein Durchschnittsalter von 30. Nochmal zur Erinnerung. Und wir sind ohne echten Stoßstürmer aufgetreten, wie im Spiel davor, by the way. Wir hatten tatsächlich bloß eine Linksaußen und einen Rechtsaußen. Aber tatsächlich, was mir schon im Stadion aufgefallen ist, dass wir zum Beispiel einen Manze, der, glaube ich, nie wirklich in Form gekommen ist, aber dass wir auch einen Jack Gay und sowas eigentlich nicht da lassen, was natürlich dadurch zusammenhängt, dass das natürlich Patrick Meinker und Oliver Hülsing natürlich auch große und eher unbewegliche Verteidiger sind. Aber tatsächlich diese 2, 3 Stoßstürmer, die wir haben, die sind ja tatsächlich gar nicht eingesetzt worden, was ich auch eine spannende Entwicklung finde.
Ja, und das jetzt schon seit 2, 3 Spielen eben auch, ne? Und also so diese, scheinbar passt ja dieser Spielertypus des bulligen Stoßstürmers, wie es eben in Gay und in Manze und im Zweifel auch der Trujic dann entsprechend ist, passt dann eben so nicht in das Spielsystem hinein und ja, sagen wir mal, der Erfolg gibt Marc Hensel recht. Ich glaube jetzt auch, Nazarov hat zwar in Hannover dann auch das Tor gemacht, so wirklich überragend ist er jetzt auch nicht dort vorn drin im Sturm, aber er macht halt sehr viel fürs Spiel, auch nach hinten mit, ich hatte es ja gerade schon gesagt, diese eine Abwehraktion, so die ist im Hirn geblieben bei mir. Es passt einfach, ne? Und auch dieses Zusammenspiel der Jungen, ich freue mich auch super, dass die Jungen dieses Vertrauen bekommen, dass sie einschlagen. Ich glaube, auch aus wirtschaftlichen Gründen ist es wichtig, dass wir hier gute Spieler haben, die man im Zweifel auch irgendwann mal wieder versilbern und vergolden kann. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt kommt halt auch der Erfolg mit dazu und jetzt kommen auch die Punkte mit dazu. Deswegen können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein aktuell.
Genau. Man kann übrigens noch sagen, dass Sofia Mesukuem hat zum Beispiel im Spiel die meisten Tackles gemacht. Und die meisten Chancen, also die meisten Key Passes, hat natürlich wieder Niklas Gerrit Kühn gespielt mit 5 und hat damit auch eine große Chance halt irgendwie auch gestaltet oder auch genau, wo sie insgesamt schwächer waren, das war tatsächlich in der Passrate, die aber auch dem geringeren Ballbesitz im Wesentlichen geschuldet waren und natürlich auch Martin Mennel, der 6 Paraden hatte und dabei 4 Bälle, also 4 Schüsse innerhalb des 16ers, also die innerhalb des 16ers abgefeuert sind, sozusagen auch halten konnte. Das ist natürlich auch ein absolut bombastischer Wert. Ich schaue nochmal ganz kurz auf die Zweikampfwerte. Jada, jada, jada. Bei den Pässen, gut, da war niemand, ja gut, bei den Keypässen, das habe ich gerade schon gesagt, aber ich glaube, da hat auch einen Mesogm und einen Sam Schreck haben da auch wirklich einen richtig, richtig guten Job gemacht. Also, was eigentlich auch der Schlüssel dann im Wesentlichen zum Erfolg ist. Problem ist halt, die nächsten Spiele dürfen sie sich halt eben nicht verletzen oder keine roten Karten kriegen und niemanden bespucken. Oder sonst, oder jemanden boxen oder sowas. Also.
Mit keinem Schiri reden oder so. Immer aus
ja,
dem
genau.
Weg gehen. Auch so irgendwas. Ja. Naja, auf die nächsten Spiele schauen wir dann ja nochmal. Antonio Jončić hat sich seine erste Nominierung für die Kicker-Elf des Tages reglich erarbeitet. Zwei super Aktionen, zwei super Tore, mehrere super Aktionen. Gerade das erste fand ich irgendwie so prägend dafür. Kann ich mir richtig vorstellen, dass so Zuschauer immer im Stadion rufen, ihr müsst mehr schießen, jetzt schießt doch. Und in diesem Moment hat, glaube ich, keiner mit einem Schuss gerechnet und der geht da hinten ins lange Tor und es zeigt mal wieder, ja, aufs Tor schießen, ja, und vielleicht auch mal aus ungewöhnlichen Situationen heraus. Das war der Schlüssel zum Sieg und das 2-0 macht er natürlich dann auch super rausgespielt, wie gesagt, von Gonta eingeleitet, über Nazarov, genau im richtigen Moment gespielt und Jončić lässt sich dann nicht abschütteln und vollendet dann den Konter dann zum 2-0, was halt auch super wichtig war, dann eben nochmal vor der Halbzeit mit dem 2-0 dann in die Halbzeit zu gehen und auch die zweite Halbzeit habt ihr schon richtig erklärt und analysiert, keine großen Probleme mehr, das dann irgendwie über die Bühne zu schaukeln. Hat mich so ein bisschen an das HSV-Spiel erinnert, da hat man ja auch in der zweiten Halbzeit nach einem 1-0 irgendwie keine großen Probleme, beziehungsweise haben es einfach sehr, sehr gut angestellt und haben dem Gegner keine Großchancen mehr geben lassen können und Dirk Karlsson hat wahrscheinlich jetzt im Heidenheim-Spiel dann in den letzten Minuten auch nicht mehr den 16-Meter-Raum betreten, also alles gut. Übrigens habt ihr das mitbekommen, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs nominiert ja jeden Monat immer das Kacktor des Monats. Ich hatte ja schon genau Karlssons Tor Anfang Oktober fest mit gerechnet, dass es dort mit auftaucht, tauchte aber nicht mit auf, sondern Arne Zeigler hat sich für das Tor von Antonio Jončić aus dem HSV-Spiel auch entschieden, wo er von diesem HSV-Verteidiger angeköpft wird und mehr oder weniger mit Glück das 1-0 macht. Sollte jeder nochmal auf die Seite von Arne Zeigler gehen, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, Abstimmung, Kacktor des Monats Oktober, da können wir doch nochmal wieder was absahnen. Und ja, dann gucken wir uns doch mal alles, was rund um das Spiel gegen Heidenheim so im Stadion passiert ist, an. Tobias, Martin, wie war denn so die Stimmung im Spiel gegen Heidenheim?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe eine unfassbare Anspannung gefühlt, weil ich weil ich darauf gespannt war, was es jetzt so für Aktionen geben wird seitens der Fanszene zu Corona-Maßnahmen, zu Clemens Fandrich und ich muss sagen, alles zusammen, mir war es einfach an dem Tag auch ein bisschen too much und meine empfundene Freude über den Sieg hat es schon auch deutlich getrübt. Ja, das fing damit an, dass man schon vor dem Spiel vom Verein eine Stellungnahme veröffentlicht hat, wo man halt sagt, dass man weiterhin für 3G ist, wo man davon redet, dass es ja diskriminierend sei und andere Leute das als diskriminierend empfinden würden. Aber wo das einfach so dargestellt wird, als ob das eine Diskriminierung ist, wenn Leute für eine persönliche Entscheidung, die sie treffen, ja, sich nicht impfen zu lassen, eine Konsequenz tragen müssen, ja. Also das fand ich schon extrem unglücklich, genauso auch, dass da von einer Spaltung der Fans und der gesamten Gesellschaft geredet wird. Also ich finde diese ganze Stellungnahme sehr, sehr schwierig und ja, deshalb dachte ich natürlich schon, dass so ein bisschen ist auf jeden Fall der Boden gesät für wie auch immer lautende Aktionen, Banner, wie auch immer. Ich meine, gab es ja da noch einiges, worauf wir wahrscheinlich auch später eingehen werden. Und ich stand den ganzen Tag auf jeden Fall unter so einer Anspannung. Ja, und eigentlich auch eine sehr coole Idee von Martin Mennel, dass er ja auch die Tests spensiert hat. Dann kann man ja auch in der Sache nochmal sagen, dass Martin Mennel hat ja Räuchermännchen verkauft und dann aus den Erlösen Tests finanziert, was dann auch 500 Leute ungefähr wahrgenommen haben, das Angebot.
Tobias, wie war's für dich?
Naja, also ich habe aber auch schon eine gewisse Spannung natürlich auch gespürt, also auch auf der Tribüne. Ja, aber auch schon im Bus in gewisser Weise. Ich fand die Tonalität, die vom Verein angeschlagen wurde, also auch zum Beispiel, dass man da halt zweimal das Lied Freiheit spielt von Marius Müller in Westernhagen, das war mir einfach so vom persönlichen Gefühl einfach so ein bisschen drüber. War das natürlich auch so, weil man das ja auch dann in so eine komische, also nicht, also ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, damit hat man ja diese Sache ja noch weiter angeheizt. Und ich hatte mir, an diesem Zeitpunkt hatte ich mir selber eine Frage gestellt, kann es sich, also es ist eine sehr, sehr provozierende Frage, kann es sich der Verein leisten, sozusagen da nicht opportun gegenüber dem Großteil seiner Fans zu sein?
Mhm. Und das war ja, quasi die ja, ist eine berechtigte Sache, Punkt, ja. kann man aber auch zu sagen, wo bleibt denn dann die Kommunikation? Wo bleibt denn dann die Kommunikation? Lasst euch impfen. Ich sehe das nirgendwo. Es macht kein Spieler, es macht kein Verein. Es ist immer so, wir halten uns raus aus gesellschaftlichen Fragen, aber dann auf der anderen Seite irgendwie beklagt man eine gesellschaftliche Spaltung. Also ich finde, das passt an sich nicht zusammen. Ja, dass man sich auf der einen Seite irgendwie versucht, unpolitisch zu geben und auf der anderen Seite dann aber auch so dann doch die ganz große Keule schlägt, ne, mit Diskriminierung und mit Spaltung, mit dem Vokabular, da ist man ja schon auch in einer sehr, sehr hohen Kategorie, ne? Und es geht um den Stadionbesuch an der Stelle. Und zu deinem Punkt opportun. Also wenn ich hier lese, in der freien Presse wurde was von 550 Fans, die sich am Stadion haben testen lassen, gesagt. Das bedeutet ja, dass entweder der Großteil der Leute da geimpft sind, B, dass einfach die Zuschauerzahlen nicht stimmen, weil wir viele Dauerkarten haben, die vielleicht gar nicht mehr kommen. Oder C, es weitere 1.000 Leute gibt oder vielleicht auch 2.000 Leute, die sich einen kostenpflichtigen Test haben geben lassen. Und es ist wahrscheinlich eine Mischung von allem drei. Und ich weiß halt auch nicht, wo wir da stehen, ja, und wie groß dann wirklich auch das Problem jetzt von Fans ist, die wirklich da nicht mehr rein können ins Stadion. Und
also wie groß ist dann das Problem, ne? Also wenn es wirklich nur 500 Leute sind, die sich da testen lassen haben, die haben halt die Entscheidung getroffen, sich nicht impfen lassen zu haben, dann müssen sie eben mit den Konsequenzen dann eben leben. Und für den Verein könnte man sich auch anders darstellen, ja. Und auch dieses Thema, was mir dann halt auch fällt, sowohl von der Fanszene als auch vom Verein, wird mit Diskriminierung und Spaltung der Gesellschaft argumentiert und auf der gleichen Seite natürlich von der, oder gerade aus der Fanszene heraus, wird wieder dieses Ost-West-Thema dann aufgemacht, ja. Also über was reden wir denn jetzt? Wollen wir jetzt spalten oder wollen wir jetzt nicht spalten? Wollen wir alle zusammenstehen oder wollen wir jetzt alle auseinanderdriften, so? Also wenn man dann eben Kretschmer, ob man ihn liebt oder hasst, wie auch immer, aber dann als Wessi-Schwein bezeichnen muss oder ob man ihn abschieben muss in den Westen, das ist natürlich auch ein Vokabular. Ich finde ja, der Ton in einem Fußballstadion darf auch etwas rauer sein, ist auch, glaube ich, so eine eigene soziale Gemengelage, darf gewisse Grenzen nicht überschreiten. Deswegen habe ich für viel Verständnis und ich sehe auch, wie stark der Support von den Fans ist dem Spiel gegenüber. Also ich fand es phänomenal, wie der Support war gegen Ingolstadt. Ich fand ihn auch super. Ihr habt ihn jetzt nur vom Fernseher miterlebt, aber könnt ihr wahrscheinlich mehr dazu sagen im Stadion. Dieser Spielsupport, das bringt auch nochmal viel. Und das bestätigen ja auch die Spieler, dass das wirklich jetzt schon wieder so eine Heimmacht ist. Und auch jetzt Frank Schmidt, der Trainer von Hoffenheim, hat es auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt.
Heidenheim,
dass sie eben, dass das hier echt so eine Festung war mit den heimischen Fans. Aber auf der anderen Seite dann halt solche Aktionen dann wieder zu bringen und wieder dieses Ost-West-Ding aufzumachen. Und es für mich wird halt wieder diese große Schublade aufgemacht, die halt vollkommen nutzlos ist, die man auch ganz anders darstellen kann. Diese Schublade, wir sind der kleine Osten, der kleine Verein. Dieses Fandrich-Urteil, da sind wir die Kleinen, wurden benachteiligt, andere Vereine hätten eine viel niedrigere Strafe bekommen, wir aber, weil wir Auer sind aus dem Osten, kriegen eine höhere Strafe. Dann natürlich auch schon vorher, das hat ja auch alles seine Vorgeschichte beim HSV-Spiel, wo Mesut rausgeschickt wurde, wo es auch schon so eine Diskussion gab zwischen Schiri, Linienrichter und statt Gelb ist dann Rot gab.
War ja auch der gleiche Assistent noch, ne?
War der gleiche Assistent und so. Und alles fällt halt jetzt in diese Schublade und es wird dieses große Fass aufgemacht, Ost gegen West. Aber es ist ja da auch nicht nur dieser Mikrokosmos-Stadion, wo das passiert, sondern diese Corona-Diskussion hast du ja in ganz Sachsen und gerade im Erzgebirge nochmal im Speziellen. Wenn ich dann hier höre von Verwandten, dass es teilweise irgendwie 35-40% Impfquote halt gibt, da ist halt auch irgendwie Hopfen und Malz verloren. Da braucht man halt auch nicht drüber zu diskutieren, wenn man im Herbst 2021 noch diskutieren muss, warum eine Impfung notwendig ist und dass wir schon längst diese Scheißpandemie überstanden hätten, wenn wir eine höhere Impfquote bekommen haben. Es muss nicht mal eine 100% Impfquote sein, sondern jetzt sind wir in einer Zeit, wo die höchsten Inzidenzen sind, wir kurz vor einem Lockdown wieder stehen, wo jetzt auf mich bezogen, ich wieder zu Hause sitzen muss und nicht ins Büro gehen kann, mein Sohn nicht in die Kita gehen kann, meine Frau hier sitzen muss, wir alle wieder zurück und uns einschränken müssen, was alles nicht notwendig wäre, wenn diese Typen, diese Gruppe der Corona-Leugner in Deutschland nicht hier so hartnäckig wären und einfach ihren Kopf durchsetzen wollen. Also ich finde es so krass aktuell, gerade jetzt noch zu der Zeit, wo es eben wieder schlimmer wird, fehlt mir mehr und mehr das Verständnis. Und auch als Verein hat man auch finde ich, eine gesellschaftliche Aufgabe und ganz unabhängig meiner politischen und gesellschaftlichen Einstellung oder dem Impfen gegenüber. Es gibt wissenschaftlich keine Argumente gegen eine Impfung. Und da muss ich als Verein auch diese gesellschaftliche Verpflichtung annehmen und sagen, ihr Spieler, ihr impft euch und ihr Fans, ihr impft euch bitte auch. Wir stehen zu den Regelungen, die notwendig sind, um diese Pandemie zu überstehen. Und wir als Verein unterstützen auch mit Impfmobilen, mit Kampagnen dazu, dass wir das gemeinsam, das wäre wirklich mal ein gemeinsames Zusammenstehen,
Kann man ja an der Stelle auch
können
mal,
das umsetzen.
kann man ja an der Stelle auch mal auf den ERV Aue verweisen. Der Trainer Stefan Zwart war ja am Samstag bei Sport im Osten, also überhaupt nicht in einer Politik- oder gesundheitsnahen Sendung, hat über seine Corona-Leidenszeit, seine Intensivstation, seine Wochen zurück und ins Leben. Und ja, er hat nach einem Jahr nach der Corona-Infektion immer noch Leiden davon, hatte keine Vorerkrankung und er ruft auch alle Leute auf, sich impfen zu lassen. Das können wir ja gerne an der Stelle mal verlinken. Ist, glaube ich, echt ein sehr schönes, kein schönes Stück, aber ein sehr, sehr treffendes Stück an der Stelle.
Genau, von unserem Ort ansässigen Handballverein, ne? Nicht irgendein Wessi-Verein oder wer auch immer, sondern das ist unser Handballverein in unserer Stadt. Und trotzdem, selbst wenn man so ein Beispiel in der Presse halt hört und sieht und liest, es kommt nicht an. Aber gut, es ist halt da auch viel verloren.
Genau, ich denke zumindest, also Diskussion ist natürlich immer erlaubt. Ich denke, wichtig ist halt zu sagen, dass man in dieser Diskussion tatsächlich halt auch Argumente austauscht. Und ein Argument ist halt irgendwas, wo man halt auch eine wissenschaftliche Grundlage dafür hat und halt
Aber
nicht, und halt ganz kurz, und nicht halt irgendwie, nicht irgendeinen, und halt nicht einem Gefühl vertraut. Und ich halte es persönlich jetzt für nicht sinnvoll zu sagen, ja, irgendwie jemanden da als Wessi zu deklarieren, weil was hat das eine denn jetzt irgendwie mit dem anderen zu tun? Und klar, dass da ja so oft steht, irgendwie fick dich, Jens Spahn oder sowas. Oder auch mit Kretschmer, der ja Auer ja auch in Corona-Zeiten ja auch in gewisser Weise ja auch mit unterstützt hat. Das geht dann halt letztlich gesehen halt auch irgendwie auch an der eigentlichen Diskussion aus meiner Sicht schon bei. Und ich frage mich da in gewisser Weise manchmal, ob sich da nicht vielleicht auch andere Ärger oder andere Frustrationen vielleicht aus früheren Jahren sich auf dieses Thema jetzt auch irgendwie kanalisiert. Das ist das persönlich meine These.
Ja, das auf jeden Fall, aber selbst die sachlichen Argumente, was sind denn die Argumente? Es kommt immer als Diskussion, ja, dann sollen sich halt alle testen lassen, ja, das ist einfach schwierig, logistisch, es ist teuer und so vielen Leuten hat man halt versprochen, wenn ihr euch impfen lasst, dann habt ihr weniger Einschränkungen, ja, auch den Anreiz zum Impfen zu setzen. Das wird dann immer so als Minimalkonsens verkauft, aber es kann auch keiner sagen, ob die Tests wirklich 100% zuverlässig sind. Und in Zeiten, wo das halt eine Hochinzidenz ist, ist dann nun mal auch die Gefahr. Und andere Schutzmaßnahmen gibt es ja einfach in Aue nicht, ja, auch wenn dann immer im Hygienekonzept steht, man müsste bis zum Platz seine Maske tragen. Also ich glaube, letzten Sonntag war ich so einer der wenigen, der da überhaupt eine Maske getragen hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobias. Also
Ja.
das Hygienekonzept ist halt mehr als löchrig. Oder auch das G auf die Arme zu schreiben oder auf die Karte. Das ist halt, ja, das ist halt einfach ein relativ laxer Umgang mit dem ganzen Thema. Und ja, ich finde das dann auch stark, sich dann auch hinzustellen und zu sagen, ja, das Hygienekonzept wird ja sehr gut funktionieren. So richtig weiß man es halt nicht. Am Ende.
Es ist, glaube ich, bei so einer großen Menschenmenge kannst du das doch gar nicht kontrollieren. Also was ich persönlich gesehen hatte, ist,
Na, ich
dass
kenne auch andere Stadien, wo die Leute Maske tragen, Tobias.
okay, gut, also ich habe es persönlich so beobachtet, dass die Leute am Eingang die Maske getragen haben und das vielleicht so vielleicht 75% unmittelbar nach dem Eingang die Maske auch abgenommen haben oder vielleicht immer auf dem Weg zum Platz, sag ich jetzt mal. Und natürlich knubbeln sich dann am Bierstand oder am Nudeltopfstand, den habe ich wieder am Sonntag gegessen, ganz, ganz grandioso. Natürlich knubbeln sich da halt irgendwie auch die Leute oder auf der Toilette oder sowas. Also ja, und gerade wenn die Leute dann noch ein bisschen betrunken sind oder so, dann war mein Eindruck, dann interessiert es mehr als die Hälfte, glaube ich, nicht.
Ich habe einen ganz spannenden Artikel mal rausgesucht und gefunden, warum solche Dinge immer im Osten oder gerade so in Sachsen passieren. Warum ist dieses Aufständige, dieses auch ein bisschen eigenbrötlichere, dieses gallische Dorf, wir Kleinen gegen die Großen, warum ist das immer in Sachsen? Das ist ja jetzt nicht während Corona immer oder das erste Mal, sondern es ist ja schon häufiger in der Geschichte passiert. Und da liegt auch genau der Punkt. Also es gibt diverse, in so einer wissenschaftlichen Untersuchung, diverse Beispiele, wo solche Transformationen von Gesellschaften, solche Veränderungen im Osten oder gerade in Sachsen geboren wurden. Und es begann eben auch schon mit Luther, mit der Reformation, wo eben die Katholiken die große Religionsgemeinschaft war. Und dann kam einer und hat gesagt, so nicht, ich wehre mich gegen euch. So, und hat dann so ein paar Verbündete bekommen. Und daraus ist die evangelische lutherische Kirche geworden. Oder dann auch dieses ganze Thema Sachsen gegen Preußen. Also es war immer schon so eine große Distanz und so ein großes Konkurrenzthema zwischen Preußen, Berlin, dem Herrschaftssitz und dem oft kleinen Sachsen, aber trotzdem wirtschaftlich starken Sachsen, weil wir ja viele Erdstoffe, Rohstoffe hatten, viel Industrie hatten. Das heißt, da auch so eine eigene wirtschaftliche Kraft, aber immer irgendwie abhängig waren von diesem Preußen, von diesem Berlin, die uns vorgetragen haben, was wir zu tun und zu lassen haben. Und es ist da wirklich so diese Anti-Haltung schon sozusagen, Tobias, wir können gar nichts dafür als Sachsen, dass wir immer so aufständig sind, weil es einfach in unserer DNA liegt. Bis hin dann natürlich die Themen im letzten Jahrtausend mit Wende. Wo gab es die ersten Wendedemonstrationen? In Leipzig und in Plauen. Plauen die erste, Leipzig die zweite. Passiert im Osten, passiert in Sachsen. Also wir sind immer so weit von dran, wenn es so Veränderungen gibt oder wenn wir uns gegen die Herrschaft der Oberen stellen, sind die Sachsen sehr, sehr weit von dran. Und jetzt Corona mal wieder, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Da sind wir auch von dran.
Aber dazu möchte ich nochmal was sagen. Ich finde das einfach auch grundfalsch, das zu einer politischen Entscheidung zu machen, ob man sich impfen lässt. Das ist einfach Quatsch. Und es, also, was hat das damit zu tun? Also, man impft sich doch nicht für Michael Kretschmer. Ich denke mir auch, was manche Leute sich da eigentlich denken. Also, was ist denn die Motivation dahinter? Es ist doch eine Entscheidung für meine Gesundheit. Und ich bin froh, dass wir in westlichen Ländern auch die Möglichkeit haben. Also, es ist, ja. Amen.
Freiheit ist das Einzige, was zählt. Also die diesen Song dann halt auch zweimal zu spielen, ja. Also wie pathetisch, wie viel Pathos muss da in demjenigen gesteckt haben, der die Songs für das Stadion dann irgendwie raussucht. Ja, Freiheit, Marius Müller in Westernhagen, Ende der 80er geschrieben, ganz groß geworden während der Wendezeit, wo es wirklich drum ging, und jetzt werden einige die Augen verdrehen, wo es wirklich drum ging, eine Diktatur abzuschaffen, wo es wirklich drum ging, echte Grenzen einzureißen, wo es wirklich darum ging, ein Volk zusammenwachsen zu lassen, was 40 Jahre lang getrennt wurde zwischen Diktatur und zwischen Demokratie, wo die Leute en masse willig waren, in einem demokratischen Staat zu leben. Darum handelt dieser Song oder deswegen ist der groß geworden. Und den jetzt für eine Corona-Diskussion zu nutzen, ist für mich echt schwierig. Weil das echt ein Problem ist, weil damit eben eigentlich ganz andere Dinge gemeint sind und nicht eine solidarische Aktion, sich impfen zu lassen, damit wir als Gesellschaft wieder normal leben können.
Also fürs Protokoll muss man schon nochmal sagen, dass es auf die Fahnrich-Sperre abzielte, was aber genauso eine fragwürdige Inszenierung ist aus meiner Sicht. Also beziehungsweise es natürlich auch vermischt wird in der ganzen Wahrnehmung und Diskussion und wie auch immer. Aber ich glaube, wir können uns da auch jetzt tot diskutieren und
ja.
Es ist ja klar, was genervt. Unsere Position ist.
Genau, wir sind genervt, weil so wird es euch wahrscheinlich auch gehen. Wir auch im Bekanntenkreis irgendwie angesprochen werden, was da wieder in Aue los ist und warum das wieder in Aue passiert oder wieder in Sachsen passiert. Und wir halt, oder ich halt irgendwie auch keine Argumente mehr habe, um das irgendwie nachzuvollziehen oder so verständlich zu erklären. da fehlt mir halt langsam auch das Verständnis für.
Genau, wir können ja vielleicht mal mit was Schönem weitermachen. Und zwar, wie wäre es denn mit dem Spiel gegen Rostock?
Wird das so schön? Hast du was vorbereitet?
Na, ich denke. Wollen wir nicht noch kurz sagen, es ist mit der Jahreshauptversammlung. Oh ja, stimmt, ja, stimmt, das stimmt, hast du recht.
Genau. Also all die Sachen, wenn es natürlich darum geht, dass wir als Mitglied einwirken in den Verein, ist natürlich eine Jahreshauptversammlung immer ein geeignetes Format, wo man das tun kann. Findet dieses Jahr am 16.12. statt, kurz vor Weihnachten an einem Donnerstag. Leider, muss ich sagen, mal wieder an einem Donnerstag, wo es für uns als auswärtige Mitglieder irgendwie sehr, sehr schwierig werden wird, dort dabei sein zu können. Und auch keine hybride Veranstaltung. Haben ja auch schon einige Vereine durchgeführt, dass man das Ganze auch in die Online-Welt überträgt. Aber nein, Stand jetzt ist der Plan, dass man sich vor Ort im VIP-Bereich trifft und dann die Jahreshauptversammlung durchführt. Ich glaube auch die erste nach 2 Jahren, oder? Letztes Jahr fand keine Mitgliederversammlung statt, oder?
Das ist richtig.
Ja. Plant
Und
ihr hinzufahren?
naja, also ich bin ja ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die stattfinden wird. Also ein anderer Verein aus Sachsen, den ich jetzt nicht nennen will, hat ja schon seine Mitgliederversammlung verschoben. Aus bekannten Gründen.
Dresden oder wer?
Ja. Genau,
Okay.
die haben verschoben.
Okay.
Genau.
Tobias, bist du da oder
Nee,
planst du hinzufahren?
ich werde es nicht schaffen. Ich habe muss an dem Donnerstag noch arbeiten.
Okay.
Deswegen, aber ich bin dann an einem Samstag da, gegen Nürnberg. Genau.
Dann der
Aber
Ausblick auf die nächsten Spiele.
genau, der aktuelle Puls der Zeit, das ist am Samstag, den 20.11.2021, findet um 13:30 Uhr im Ostseestadion in Rostock das siebte Aufeinandertreffen der beiden Gegner Rostock gegen Erzgebirge Aue in der zweiten Bundesliga statt. Die bisherigen Vergleiche in der zweiten Bundesliga: 2 Siege für Rostock, 4 Siege für Erzgebirge Aue. Und die letzten Spiele datieren in der zweiten Liga vom 25.03.2012 auf ein 1:0 und vom 30.09.2011 war ebenfalls ein 1:0 für Erzgebirge Aue. Ich muss sagen, Rostock war ja für mich am Anfang der Saison eigentlich der große Abstiegskandidat, aber ich sehe mich getäuscht, denn sie spielen bisher eine ziemlich solide Liga mit oder eine ziemlich solide Runde mit dem ehemaligen Erzgebirger Fußball, also dem komme ich aber gleich, und mit ganz vielen ehemaligen auch von Erzgebirge Aue. Also man war eigentlich bisher nie schlechter als Platz 15 und hat sogar mit dem ja wirklich glorreichen 2:3 gegen Rostock sich auf den 10. Tabellenplatz vorgeschoben, oder? Guck ich richtig? Oder, ja, genau. Und dadurch muss man eben sagen, haben sie mit dem Abstieg aktuell noch nicht so viel zu tun. Die Heimbilanz ist aktuell so: Sie haben 6 Spiele gespielt, davon gab es 2 Siege, ein Remis und 3 Niederlagen bei 7:11 Toren. Und die Auswärts sind sie ein kleines Tacken besser, aber auch ein Spiel mehr. Da dort gibt es 7 Spiele, 3 Siege, ein Remis und 3 Niederlagen. Und insgesamt haben sie bisher 16 Tore geschossen und 22 Gegentore bekommen. Und muss man sagen, gegen Hannover haben sie 3:0 gewonnen, gegen Darmstadt, die ja eine richtig starke Runde auch spielen, haben sie auch 2:1 gewonnen, gegen Holstein Kiel, gegen Düsseldorf und gegen Jan Regensburg. Dem steht aber auch Niederlagen, zum Beispiel gegen Dynamo Dresden 1:3, gegen Werder Bremen 3:0, gegen Karlsruhe 1:3. Also Spiele mit wenigen Toren gibt es bei Rostock diese Saison relativ selten. Sie haben natürlich einen absoluten Top-Torschützen, das ist Jan Verhoog, den werde ich auch gleich als Man-to-Watch noch vorstellen, mit 8 Toren, danach kommt lange niemand mehr, dann kommt Hanno Behrens mit 3 Toren und der Top-Vorlagengeber ist Nick Omladic sowie John Verhoog. Man muss sagen, sie sind zu Hause in der Lage, sich sehr viele Torchancen zu generieren, ihre Expected Goals Rate, ihre Durchschnitt liegt bei 1,45, damit sind sie mindestens im Mittelfeld und sie, ja, bei ihnen ist es so, man hat ca. 1,14 ja, Expected Goals praktisch gegen sich. Es fallen in Heimspielen bei ihnen im Durchschnitt ca. 3 Tore und sie haben eine Goal Conversion Rate von 15%. Sie schießen eigentlich nahezu alle ihre Tore von innerhalb des Strafraums. Warum das ist, das werde ich euch auch gleich erklären. Sie haben eigentlich eine ganz, ganz passable Passrate und auch sozusagen auch eine ganz passable Zweikampfrate. Ihr Man-to-Watch, das ist natürlich John Verhoog und er hat natürlich 13 Mal gespielt, ist einfach 13 Mal gestartet und er schießt sogar alle alle 124 Minuten ein Tor und hat diese Saison ja bereits auch 8 Tore gemacht und hat eine durchschnittliche Goal-Conversion-Rate von 53%. Das bedeutet, er macht sozusagen jede zweite Torchance rein, was natürlich insofern ganz spannend ist, dass er ja pro Spiel in der Regel ja bloß ein bis zwei Chancen hat. Das bedeutet, er benötigt nur super wenig Chancen, um überhaupt nur ein Tor zu machen. Und er hat bisher alle Tore, das ist so ein typischer Strafraumknipser, sozusagen von innerhalb des Strafraums gemacht. Und sein großes Plus ist natürlich seine enorme Stärke, seine körperliche Stärke, seine Sprungkraft und vor allen Dingen auch seine Schusskraft, wie auch seine Kopfballpräzision, obwohl er die Saison bisher eigentlich kaum genutzt hat. Und dadurch haben die eigentlich einen richtig krass bulligen Strafraumstürmer, den wir so in der Form und in dieser Qualität aktuell natürlich nicht haben. Wenn ich auch noch ganz spannend finde, dass Lukas Fröde, das ist ein Mann fürs defensive Mittelfeld, und deine Stärken liegen ja primär einfach auch in den Luftkämpfen und auch in der sehr, sehr guten Positionierung. Alles in allem wird das, glaube ich, ein ganz, ganz knüppelhartes Spiel werden von einem Gegner, der zwar technisch wirklich überhaupt gar nicht beschlagen ist, also sogar ziemlich limitiert. Ich würde mal fast manchmal sagen, da stehen 11 Leute auf dem Platz, die jeweils mit Hufeisen rauslaufen, die aber wirklich kämpfen und die wirklich aus ihrer limitierten Qualität einen ganz unangenehmen zu bespielenden Fußball spielen. Und ich glaube, es lässt sich einfach sagen, das wird ein super unangenehmes Spiel werden, und ich wäre dort in Rostock mit einem 1:1 sehr zufrieden.
Und tippst das auch?
Das tippe ich auch, ja.
Und Martin, was tippst du?
Ja, ich hoffe ja, dass alle da gesund bleiben, die da hinfahren. Also ich kann mich da noch an Szenen erinnern, als wir da vor 6 Jahren in der dritten Liga waren, wo da auf Steine auf Busse mit Steinen geworfen wurde und so. Es war ziemlich unangenehm, nach Rostock zu fahren. Ja, ich weiß nicht. Ich tippe natürlich, dass Aue gewinnt, 0:1.
Ja, dem schließe ich mich an. Hätte nämlich auch vorher 1:0 getippt. Ich schließe mich dem an, Tobias. Überraschend, wie gut Rostock jetzt aktuell ist. Ich glaube, wir haben auch einen Lauf, gerade jetzt mit diesem letzten Sieg in Regensburg, die ja mit oben dran sind. Sieht man, was in der Mannschaft drin ist. Ich glaube, sie spielen gerade über ihren Möglichkeiten. Deswegen glaube ich jetzt, dass mal irgendwann wieder so eine Delle kommt, und im Zweifel ist das ja auch fast ein Topspiel der beiden Mannschaften.
Ein Derby.
Die super, super performt haben. Ja, Derby würde ich es nicht nennen. Deswegen kann da alles auch drin sein, und ich würde nämlich mich Martin anschließen und würde auch auf einen 1:0 Sieg tippen. Würde nochmal dich, Tobias, fragen.
Natürlich ist es ein Derby.
Ja,
das ist ein Ostderby.
Nein, also ich meine Empor Lauter wurde im Oktober 1954 vom Erzgebirge an die Ostsee umgesiedelt, und zu der Zeit waren Empor Lauter und Wismut Auer Spitzenteams in der DDR-Oberliga.
Ohne Lauter hätte es nie Hansa Rostock gegeben. Das müssen sie immer wissen. Müssen sie immer mitbekommen.
Schade, Hansa Empor war Lauter.
So sieht's aus. Ex-Spieler von Aue sind Rizzuto, Riedel, fallen mir da ein. Gibt's noch mehr?
Nee, ich glaube, Riedel spielt ja doch gar nicht mehr.
Riedel hat
mal gespielt. Na, wir hatten, habe ich kurz eine Delle im Denken. also ich glaube, Rizzuto ist dort. Da waren noch mehr. Warte mal, wie unangenehm.
Dann müssen wir gucken. Warte, das haben wir doch ganz schnell.
Julian Riedel ist noch bei Rostock.
Echt?
Er hat auch jetzt seinen 30. Geburtstag gefeiert. Wie jemand anderes.
Na,
so, Julian Riedel, Nummer 3, 5 Einsätze. Gut, hat schon ein paar Spiele gemacht, aber es scheint jetzt nicht in den ersten 11 so gesetzt zu sein. Genau, Rizzuto, 11 Spiele.
Munsi,
2,85. Rich Munsi, stimmt. Rich Munsi ist auch noch mit dabei. Ja, unser Calucero Rizzuto, 2,85 als Durchschnittsnote bei 11 Spielen. Ist damit fast nach Lukas Fröde der beste Mann, der zweitbeste Mann in Rostock, schon für Hook auch 2,85. Und Rich Munsi auch schon mit 11 Einsätzen, einem Tor, Notendurchschnitt 3,5. Rich rasiert Rostock.
Genau, aber ja, also haben die eigentlich irgendeinen Geldgeber? Weil die haben ja Leute wie Strelli Mamba, wie Tobias Schwede.
Die haben einen Investor, der hat Wir haben einen Investor, der hat häufiger da schon Geld reingebuttert, aber er scheint auch irgendwie Fan des Vereins zu sein. Und was jetzt noch eine ganz aktuelle Diskussion ist, das Rostocker Ostsee-Stadion ist überarbeitungsbedürftig, sagen wir mal so. Es ist ja noch größtenteils so der Bundesliga-Zustand, für den man es mal so vor 20 Jahren hergerichtet hat. Und Hansa will das jetzt an die Stadt wieder zurückverkaufen, das Stadion, damit die Stadt das auf ihre Kosten renoviert. Oder halt, ja, saniert. Also es ist offizielle letzte Renovierung war vor 20 Jahren. Also man scheint es ihm halt schon ziemlich anzusehen, dass es halt in die Jahre jetzt gekommen ist, das Ostseestadion. Ja, kalkulierte Kosten sind im Millionenbereich und 6,6 Millionen lese ich hier gerade. Mindestkosten anscheinend.
Ja, mal gucken, wo sie die dann zusammenkratzen oder wo die Stadt sie zusammenkratzt. Okay, Rostock. Dann aber folgt schon gleich das erste oder das nächste Heimspiel. Ist es dann schon erster Advent? Spielen wir am ersten Advent gegen Darmstadt zu Hause?
Glaube schon. Das ist der 7. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich also dem Samstag vor dem ersten.
Okay. Der Vorabend zählt mit.
Okay.
Ja. Okay. Als guter Katholik kann ich dir sagen, der Samstag ist der Vorabend. Ja. deshalb heißt es ja auch Sonnabend.
Ah, okay. Na dann,
Besser Wessi weiß immer alles besser.
Also am 27.11.2021 um 13:30 spielen wir natürlich gegen Darmstadt. Ist ein Gegner, der uns eigentlich nicht so gut liegt. In 10 Spielen in der zweiten Bundesliga haben wir nur zweimal gegen sie gewonnen, davon einmal letzte Saison. Ein Unentschieden und es gab 7 Niederlagen. Letzte Saison haben wir am 13.03.2021 4:1 gegen sie verloren und am 22.11.2020 3:0 gegen sie gewonnen. Ich kann mich erinnern, da hat auch der Trainer die ganze Zeit so laut gebrüllt. Darmstadt hatte einen relativ schwachen Saisonstart. Man stand sogar am zweiten Spieltag sogar nur auf dem 16. Platz. Aber seitdem geht es eigentlich zicke-zacke aufwärts. Und man kann sagen, dass sie zu Hause eine echte Macht sind. Also sie haben in 6 Spielen haben sie 5 gewonnen und eine Niederlage bei 16 zu 3 Toren. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber auswärts sind sie durchaus schlagbar. Dort gibt es 6 Spiele. Nur 1 Sieg, 2 Remis und 3 Niederlagen bei 11:11 Toren. Macht insgesamt 27 zu 4 Tore. Also sie haben 6:1 gegen Ingolstadt gewonnen, sie haben 1:6 gegen Sandhausen gewonnen, sie haben 13:0 gegen Werder gewonnen, sie haben auch 4:0 gegen Hannover gewonnen. Also die sind einfach wahnsinnig offensiv stark.
Und auf Schalke gewonnen.
Und auch Schalke gewonnen, das muss man erst mal machen. Und sie haben einen Stürmer, von dem habe ich zuvor noch nie irgendwas gehört, und zwar das Lukas Pfeiffer. Luca Pfeiffer, den haben sie sich von einem norwegischen Verein ausgeliehen mit 9 Toren. Danach kommt Philipp Tietz mit 8 Toren. Das heißt, sie haben einen super brandgefährlichen Sturm. Und sie haben mit Tobias Kempe einen sozusagen der Kempe-Brüder und sozusagen der auch schon 5 Vorlage gegeben hat. Sie haben natürlich absolute Traumwerte. Also ich glaube, gerade ist es so, ihnen gelingt es halt immer viele Torchancen zu generieren. Auswärts beträgt ihre Expected Goals Rate 1,46, lassen aber auch auswärts enorm viele Torchancen zu. Dort ist die Expected Goals Rate bei 1,62. Sie haben auswärts fallen in der Regel im Durchschnitt 3 bis 4 Tore, was natürlich schon eine ganze Menge ist. Und sie sind auch auswärts noch nie mit einer weißen Weste vom Platz gegangen. Und genau, das ist was vielleicht auch nochmal ganz wichtiger Punkt ist. Und die haben eine Goal Conversion Rate von 20%, was natürlich echt nochmal, also jeder fünfte Treffer ist drin. Und vor allen Dingen haben sie 20 Treffer innerhalb der Box geschossen und 5 Treffer außerhalb. Und das Spannende ist ja auch, dass sie relativ kopfballgefährlich sind, denn sie haben bereits 5 Tore mit dem Kopf erzielt. Und ihr Top-Stürmer, das ist Lukas Pfeiffer, der natürlich meistens richtig steht und der auch der einfach ein klassischer Vollstrecker ist, den man aber eigentlich überall sozusagen in der gegnerischen Hälfte finden kann. Obwohl er, und das Spannende ist ja, das kommen wir wieder mal zu John Verhoek, er hat nämlich bloß eine Goal-Conversion-Rate von 29%. und trifft bevorzugt, also kann mit beiden Beinen treffen, also mit beiden Füßen treffen, hat nämlich fünfmal mit dem rechten Fuß getroffen und dreimal auch mit dem linken Fuß und einmal praktisch mit dem Kopf. Und sein großes Plus ist ja eigentlich seine enorme körperliche Präsenz und natürlich auch, dass er mit einem hohen Maße an Aggressivität einfach zu Werke geht. Und ein zweiter ganz wichtiger Spieler, den sie haben, das ist Klaus Jasuda. Und der ja auch schon 31 Jahre jung ist und der natürlich einfach auch eine gute Sprungkraft hat, der einfach auch eine gute Ausdauer hat und der sozusagen auch, dass dieser John Jasuda ist einfach so, das ist ein richtiges Kampfschwein, das ist auch ein Grätscher vom Herrn. Also das ist so ein bisschen so das Äquivalent zu Philipp Riese, nur
ist das der Halle Jasuda oder der Magdeburg Jasuda?
Oh Gott.
Der Magdeburg, glaube ich. Der mit dem Kopfschutz, oder ist das?
Nee, das ist der Halle Jasuda.
Genau, ja. Genau. Und das ist so ein bisschen so, das ist so das.
Der mit dem Kopfschutz, ja.
Und ich hau jetzt mal einen raus. Wir werden bis dahin so gefestigt sein, dass wir Darmstadt schlagen werden.
Nee, oder wer ist denn jetzt von den beiden? Das ist Badekappen-Klaus, ne? Genau, ja, richtig.
Der ist in Darmstadt.
Ja, richtig.
Genau.
Und wo ist der andere? Ja. Der andere Jürgen Jasula, der spielt auch in der zweiten Liga. Nee, der ist beim Berliner AK, richtig. Den habe ich letztens beim Groundhoppen gesehen.
Luca Pfeiffer kennt man übrigens, da habe ich gerade geguckt, von den Würzburger Kickers. Da hat er in der dritten Liga sie zum Aufstieg geschossen, hat aber in der zweiten Liga dann nichts mehr gerissen und ist in der letzten Saison nach Dänemark gewechselt zum FC Midtjylland. Oder wie man es ausspricht, das wirst du besser wissen, Martin. Und ist jetzt wieder zurück nach Deutschland gekommen und hat aber in Dänemark Champions League gespielt.
Genau, und das zeigt ja auch wieder mal, dass die einzelne Torrate eines Spielers in einem Verein ja nicht viel zu sagen hat, sondern dass es drumherum ja stimmen wird.
Ja.
Das heißt natürlich mit Jütland.
Mit Jütland.
Mit Jütland. Es ist in der Mitte von Jütland und die spielen in Herning. Die Stadt heißt eigentlich Herning, das ist auch wieder wie in Dänemark üblich. Okay. Da hat man häufiger so Fusionsclubs, ist auch so ein Fusionsclub und ja. Aber noch ein anderer Spieler von Darmstadt, der jetzt gar nicht mehr da ist, Serdar Dusun, und das merkt man gar nicht. Haben sie echt hervorragend, ja. Die beiden da haben sie mit Pfeiffer und dem anderen halt hervorragend ersetzt vorne im Sturm.
Ja, genau, also das kann man auch wirklich nur.
Philipp Tietz kennt man natürlich von Jena, da war er und in Paderborn. Ich glaube, dass Aue ein Heimspiel hat und 2-1 gewinnt. Ich bin ja Berufsoptimist.
Ihr seid ja echt optimistisch hier.
Aber natürlich wird es abzusehen bleiben, ob man dann so eine Art Geisterspiel hat zu Hause. Ja. Mit 2G kann man leider auch sich vorstellen und das wäre, glaube ich, echt nicht gut in den aktuellen Situationen.
Ja. Das plus, dass ich schon aktuell einen großen Respekt vor Darmstadt habe. Also ich habe jetzt noch das Spiel gegen Schalke so im Sinn, weil ich mir auch angeguckt hatte. Das ist, die sind schon gut drauf und gerade so diese zwei guten Stürmer vorn. Machen es, glaube ich, unseren Abwehrspielern sehr schwer und ich bin optimistisch, sage aber ein Unentschieden holen wir mit einem 1-1, aber mehr ist dann leider nicht drin. Aber trotzdem, ein Punkt ist ein Punkt und wird uns wieder weiter unten rausbringen. Seid ihr da?
Ja, ich bin da. Also gegen Darmstadt nehme ich mein Seminar, ist nämlich heute abgesagt worden. Und deswegen kann ich dann auch gegen Darmstadt wieder dabei sein. Ist auch wieder mal ein schönes Samstagspiel.
Ja, Martin, du?
Ich weiß es noch nicht.
Okay.
Notfalls fahre ich vielleicht alleine hin. Ich finde ja immer schnell überall Anschluss.
Apropos Anschluss, das hatte ich vorhin noch vergessen. Ich richte Grüße aus von den Leuten, Jungs, die wir in Hannover getroffen haben. Das war nämlich echt ganz schön. Auch für dich, Tobias, waren uns so ein paar Leute aus der Podcast-Community doch erkannt haben und dann mit uns gequatscht haben. Also wir grüßen Volker und seinen Schwager aus Bremen, mit dem da auch vorher Bier getrunken haben. Stefan haben wir natürlich wieder gesehen, den ihr ja auch alle kennt, Tobias, Martin. Lukas, unseren treuen Hörer, viele Grüße haben wir dort getroffen. Manu und Jan, von Jan hatten wir ja mal diesen Bericht aus Corona-Zeiten, als er im Stadion war, wenn ihr euch erinnert. Ja, die haben wir auch beide in Hannover wieder getroffen. Und dann
aber er heißt nicht Manu. Marc.
Ah, da verwechselt, ich glaube,
Machu,
sein Twitter.
Machu, ja.
Ja, sein Twitter-Handle ist so ein bisschen schwierig. Okay, Marc und Jan, viele Grüße, sorry. Und ja, dann haben wir noch so die Jungs aus Celle. Ich glaube, das war diese Ostdeutschland-Fraktion, Martin, die du vorhin angesprochen
Echt?
hattest.
Ich glaube, da waren auch noch andere aus dem Norden.
Ja, ne, doch, also genau, also das waren die Jungs aus Celle und danach, nach dem Stadion, nach dem Spiel, haben wir noch Jungs aus Stade kennengelernt. Tobias, ganz witzig, weil wir die nämlich angesprochen haben hier, weil die so kennengelernt haben und das auch also ersichtlich Aue-Fans waren und danach Bier getrunken am Bierstand und dann habe ich sie so etwas alkoholgeschwängert so gefragt, ob sie einen Aue-Podcast kennen und der ist ja so scheiße, wie finden sie den? Und dann hat er mich groß angeguckt und hat gesagt, der Aue-Podcast, der ist doch super. Und dann habe ich so ein bisschen
Ja.
gestockt und dann sagt er mir so, was du? Ach ja, stimmt, dann hat er seine Jungs angehauen, hier guck mal, das sind die zwei Jungs von Aue-Podcast, ja, das ist super, super, super. Also war echt gut und ja, eine Jungsgruppe aus Stade, auch aus dem Westen. Wie gibt's denn sowas? Gibt's denn westdeutsche Aue-Fans?
Sind alles Wessi-Schweine.
So, und gefragt dann hier, wieso denn Aue? Ja, irgendwie natürlich so Bekanntschaft, Opa aus dem Erzgebirge und so. Und HSV ist scheiße, St. Pauli ist scheiße, Werder ist scheiße, Erzgebirge Aue. Und im Norden nehmen sie alles mit und ab und zu sind sie auch mal im Erzgebirge. Sympathische Jungs, viele Grüße, wenn ihr uns hört, aus die Jungs, von den Jungs oder für die Jungs aus Stade. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
Und ich möchte noch sagen, ich saß im Bus zurück zu dem letzten Spiel neben eben Friedrich. Na,
Ja, stimmt,
deswegen,
das habe ich
also,
auch gehört.
ja, deswegen, von daher, wir, also man kann uns tatsächlich auch bei Spielen auch antreffen und man kann uns auch ansprechen.
Und man darf uns auch ein Bier ausgeben. Nicht zu viel, aber man darf uns auch ein Bier ausgeben.
Genau,
Man darf uns auch Nudeldeutsch
mehr Bier
ausgeben.
für mehr Happy Hour.
Ja,
Mehr
genau.
Bier für
Man
mehr
darf
Happy
uns auch
Hour.
ein Wasser ausgeben oder eine Fanta.
Genau.
Gut, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, wir haben heute eine echt lange Folge, aber es sind ja auch so viele Themen. Den Helge der Woche, Martin, haben wir da was gefunden?
Na, wir hatten ja vorhin schon was
Ja.
Gutes zur Schiri-Entscheidung, aber ich würde natürlich das, was der MDR getwittert hat, nehmen. Ich schaue noch mal kurz nach, wie der Original-Tweet war. Klartext von Aue Boss Helge Leonhardt und das Transkript ist natürlich überragend. Es ist ein Standortvorteil, fast 10.000 Mitglieder. Das ist ein Standortvorteil. Dem Fußballer ist doch egal, wo er spielt, ob er in Aue spielt, in Neapel oder in Dresden. Denen ist es egal. Es ist wichtig, was er auf dem Konto hat. Ein gutes Umfeld, ordentlich, dass man ordentlich trainieren kann. Hier gibt's herrliche Wälder, herrliche Menschen, die uns jedes Wochenende putschen. Das ist doch was. Und dann kommst du zu dem entscheidenden Satz, wo es auch aus meiner Sicht leider ein bisschen darauf reduziert wird. Und wenn ich einkaufen will, dann fahre ich nach Leipzig, nach Dresden. Da bist du in einer halben, dreiviertel Stunde dort. Und die Mädels können doch dann auch dorthin fahren von den Spielern. Ist doch super. Die können die Siegprämien mitnehmen und sich Handtaschen kaufen. Alles in Ordnung. Also der erste Teil, den finde ich überragend. Also auch noch mal den Auer Zusammenhalt, wie toll die Landschaft ist. Aber der zweite Teil ist natürlich ja, wie aus der Zeit gefallen. Ja, auch die Spielerfrau, das Bild der Spielerfrau, was da gemacht wird, dass ihr einziges Hobby irgendwie Shoppen ist, das finde ich schon sehr, sehr, sehr ein sehr, sehr dolles Rollenklischee.
Ja, das kennt man ja aus diversen anderen Aussagen von ihm. Aber ja, ich finde es auch ein voll rundum gelungenen Helge der Woche, ziemlich lang und echt viel Potenzial da drin. Auch in einem Satz fußballtechnisch Neapel und Aue einmal gehört zu haben, gab es glaube ich auch so vorher noch nicht. Ist auch komplett egal. Und also ich kenne niemanden, der von Aue aus in einer halben Stunde in Dresden ist oder in Leipzig, aber wahrscheinlich Helge mit seinem Maserati schafft das. Ne? Also.
Ist vor allen Dingen auch schwierig, weil ein Großteil ja noch gar nicht fertig ist von der A72. Also ist sportlich. Also wenn man sehr, sehr schnell fährt, aus meiner Sicht schaffst du vielleicht von der Leipziger Stadtgrenze so eine Dreiviertelstunde nach Aue. Aber dann bist du vielleicht an der Stadtgrenze.
Ja. Und wenn die Handtasche ruft, dann drückt man noch mal ein bisschen mehr das Gaspedal.
Gas drücken im Bugatti, ne?
Ja, genau. Werdet Mütter und kauft Handtaschen. Ja, ein sehr, sehr würdiger Helge der Woche. Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Rückblick auf letztes Wochenende. Will ich noch einen kleinen Bericht geben. Ich war beim U17-Bundesligaspiel des FC St. Paulis gegen unseren Erzgebirge Aue. Ja, die Jungs in der U17 spielen ja eine gute Bundesliga-Saison, haben ja zwar natürlich Probleme gegen die echt guten Mannschaften, aber holen auch regelmäßig ihre Punkte. Jetzt am letzten Wochenende bei St. Pauli hat es leider nicht für einen Punktgewinn gereicht, haben 5-0 verloren. Vielleicht ein, zwei Tore zu viel, aber man muss schon sagen, das war schon ein deutlicher Unterschied. Die Hamburger meistens einen Kopf größer und 10 Kilo schwerer. Also es sind halt echt schon trocken gewesen. Und da sieht man halt auch mal wieder so 16-, 17-jährige Jungs. Da hast du halt ein paar, die sind halt auch schon zwei, drei Schritte weiter, als es dann andere sind. Und da ist natürlich dieser Einzugsbereich jetzt hier in Norddeutschland, Hamburg, auch viel, viel größer als das Erzgebirge. Deswegen, umso mehr können wir stolz sein auf unsere Jungs, dass sie hier so gut mitspielen in diesem Jahr. Und danach habe ich auch noch mal ein bisschen mit Philipp Hauck, dem Trainer, gesprochen, der auch sagte, hier war nichts zu holen. Wobei man auch sagen musste, die erste Halbzeit haben sie echt gut dagegen gehalten und die meisten Tore kamen auch aus Standardsituationen heraus. Aber dann so im Laufe der Zeit war halt einfach dann die spielerische Klasse zu gut für St. Pauli, die echt auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen, aktuell Zweiter in der Bundesliga sind. Und Aue ist aktuell, glaube ich, auf Platz 16 von 19 Mannschaften, was auch noch okay ist. Man war sich auch einig, man muss die Heimspiele jetzt gewinnen. Ich glaube, das nächste ist jetzt gegen Cottbus. Deswegen auch dort da nochmal der Aufruf. Jetzt ist Länderspielpause. Die Jungs spielen zu Hause in Aue. Heimspiel gegen Cottbus. Besucht doch die Jungs mal. Die haben es echt verdient. Und mit eurem Support holen sie dann vielleicht auch noch die notwendigen Punkte im wichtigen Spiel jetzt gegen Cottbus oder dann in einem anderen Spiel. Also es lohnt sich echt, den Auer Nachwuchsfußball auch mal mit zu besuchen. Die U19 spielt auch eine ganz, ganz tolle Runde. In der Regionalliga sind gerade auf dem zweiten Platz. Da gab es ja so ein paar Scharmützel bei einem Auswärtsspiel beim Berliner AK. Habt ihr wahrscheinlich auch so
Nicht den
mitgekriegt.
Kunstrasen anbrennen, bitte.
Nicht den, genau, bitte Pyro ja, aber nicht auf dem Kunstrasen. Und das Spiel dann auch noch leider 1-0 verloren. Deswegen sind sie jetzt auf Platz 2. Hinter, glaube ich, Hertha Zehlendorf, aber auch eine Top-Runde, was die U19 spielt. Also besucht gerne mal die Juniorenmannschaften von Aue oder die Frauenmannschaften. Auch neben dem Profifußball gibt es auch noch im Juniorenbereich oder im Frauenbereich auch gute Mannschaften, die eure Unterstützung brauchen. Ja, das zu dem U17-Spiel und dann sind wir auch schon fast am Ende und können die heutige Folge beenden mit einigen Shopping-Tipps, denn ich habe mitbekommen im Vorgespräch, Martin und Tobias, ihr habt Shopping-Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Martin, vielleicht als erstes.
Ja, ich habe mir das Räuchermännle gekauft, vorbestellt. Es gibt eine limitierte Sonderedition von Boys in the Wood mit einer Widmung von Martin Mendel, wie man will. Und ich, Idiot, habe natürlich vergessen, in den Warenkorb zu schreiben, dass ich eine Widmung haben will.
Und jetzt kriegst du einen ohne Widmung.
Nee, dann habe ich nochmal geschrieben, sehr geehrter Herr Menne, sehr geehrte Frau Menne. Und dann habe ich zurückgeschrieben bekommen, ja, gar kein Problem, liebe Grüße, Doreen. Ja, das ist doch schön, das ist doch schön, Helge Leonhardt. Die Spielerfrauen bei uns, die fahren nicht nur nach Leipzig zum Shoppen, die kümmern sich auch ums Business der Männer und der Familie. Die Männer sind Top-Geschäftsleute. Gerne wieder.
Ja, hättest du doch mal hier auch für den Aue-Podcast so eine Widmung reinschreiben können oder so. Und jetzt schreibst du von Martin für Martin.
Tja,
Aber ich glaube, sie sind auch schon ausverkauft, oder?
ist schon
Das kam
ausverkauft,
relativ schnell, ne? Genau.
genau.
Aber auch da wieder eine Empfehlung. Boys in the Wood, coole Jungs kann man mal auf der Homepage oder Instagram oder Facebook suchen. Boys in the Wood, die machen diese neu, also modernen Räuchermännle in ganz coolen Styles und haben auch, glaube ich, noch so eine Modelinie drumherum, machen auch so ein paar Events. Echten Tipp, guckt es euch mal an und nicht nur Martins eigenes Räuchermännle ist dort zu erhalten. Echt gut. Und Tobias, du hast auch dem Fanshop einiges an Geld überwiesen.
Genau, ich habe mir nämlich 7 Adventskalender bestellt. Einen davon behalte ich selber, also einen 7 Adventskalender davon für den Erzgebirge Aue. Und ich werde mir den Spaß machen und kurz vor dem ersten Advent sozusagen oder beziehungsweise vor dem 1. Dezember werde ich ausgewählten Menschen in Dresden einen Adventskalender von Erzgebirge Aue überreichen meiner Chefin aus der Praxis, die zum Beispiel auch aus dem Erzgebirge kommt, und diversen Leuten an der Schule, in der ich arbeite, und einem sehr großen Dynamo-Fan, der jetzt aber in die Schweiz gezogen ist, mit dem ich aber früher im Namen eines Wettanbieters unterwegs war, dem werde ich auch vielleicht noch eins noch in die Schweiz
Wie
schicken.
im Namen eines Wettanbieters unterwegs.
Na, der hat da, also der hat dann sozusagen immer, der war immer,
Datenscout.
war ein Datenscout. Das heißt, hat immer die Tore eingegeben, damit es dann zu keinen Verzögerungen kommt. Also nicht, dass Leute dann sagen,
Matchfixing,
okay,
ja.
Genau, das hat er gemacht und da habe ich das Stadion in Zwickau gesehen, habe das Stadion in Chemnitz gesehen. Also wir waren sogar im Lokstadion. Also so ein bisschen, also das ist schon.
Du bist aber mutig.
Ja, aber so ein bisschen, da waren wir dann wirklich, also wir sind wirklich, das waren immer schöne Freitagabende, muss ich sagen.
Ja, so ein bisschen. Du weißt, was Robin Lenk aktuell mit dem Auer Adventskalender gemacht hat?
Ja, genau, da wurde es ja auch quittiert mit dem Namen Fick dich, Robin Lenk.
Das einzige Plakat, was ich jetzt im Heidenheim-Spiel voll und ganz unterstützen kann.
Genau, aber das ist aber auch, eine, auch ja.
Wo war denn das Plakat gegen Könnecke? Der steht ja auch im Spot. Ja, der Arme.
Das stimmt, aber Könige, den fanden die meisten davor schon wahrscheinlich schon auch nicht gut, aber ich glaube, bei Robin Lenk, dem nimmt man es übel. Also Robin Lenk ist ja sozusagen was Mark Hensel heute ist, nur dass Mark Hensel nicht irgendwie mit der Leonhard-Familie verbandelt ist.
Ist auch der Schwiegersohn, nee.
Nein, ist er eben nicht. Okay, ansonsten kriegen wir wieder böse Mails. Genau. Ja, genau. Aber da möchte ich ein paar Leuten in Dresden und Umgebung eine kleine Freude machen.
Ja, sehr schön. Das ist doch eine gute Idee. Und wer noch Ideen braucht für Adventskalender und Weihnachtsgeschenke, jetzt geht ja die Zeit wieder los, guckt euch doch mal im Aue-Fanshop um. Der Verein braucht ja immer mal so ein paar Moneten. Und in der aktuellen Zeit ja umso mehr. Okay, dann haben wir's. Lange Folge, aber glaube ich wichtige Folge und spannende Folge. Wir grüßen die Community. Habt viel Spaß mit der Folge. Teilt uns natürlich gern wieder. Gebt's weiter. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, auf Feedback. Gerne in die Kommentare schreiben bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Wo auch immer ihr wollt. Und dann hören wir uns wieder in 2 bis 3 Wochen nach den 2 Spielen. Wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.